muss einmal kurz gucken, ob Kinder in den Kindergottesdienst eingeladen werden können. Nein, gut, gar nicht. Gut, pardon. Jakob ist dabei, nach Hause zurückzukehren. Er war viele Jahrzehnte weg. Damals, bevor er bestürzt aufgebrochen ist, hat er seinen Bruder betrogen. Und jetzt steht er kurz davor, ihm wieder zu begegnen. Jakob ist unruhig. Seit einigen Tagen schon ist er unruhig und die Menschen um ihn herum, die merken, dass er unruhig ist. Und jetzt will er auf einmal mitten in der Nacht aufbrechen über diese Furt. Gestern hat er noch gesagt, wir können hier lagern, an der Stelle davor. Und jetzt schickt er seine ganze Familie über die Furt. Seinen ganzen Clan vorweg schickt er. Das müssen an die 100 Leute gewesen sein. Zusätzlich noch dazu Ziegenherden und Kamelherden und alle möglichen Tiere. Und er schickt sie über die Furt. Ein großer Aufbruch, ein Riesenlärm mitten in der Nacht. Jakob selbst bleibt aber dann doch noch zurück. Auf der anderen Seite der Furt. Er ist gefangen. Etwas lässt ihn nicht los. Jakob, er kann noch nicht gehen. Jakob ringt. Bis die Morgenröte am Himmel zu ahnen ist, ringt Jakob. Er kann sich einfach nicht losreißen. Er ist gefangen. Dann sagt er plötzlich, ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Und da bekommt er eine Antwort. Du wirst von jetzt an Israel genannt werden, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen. Und dann wird er gesegnet. Dann endlich kommt Jakob los. Er folgt seiner Familie über die Furt und er erzählt ihnen ruhiger als noch die ganzen Tage zuvor. Ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und die Morgenröte, sie ließ den Tag hell werden. Eine Erzählung zum Segen, die wir in der Bibel finden. Christiane hat sie vorhin gelesen. Ich erzähle euch noch eine andere Geschichte, die vielleicht etwas näher dran ist an uns. Eine andere Segenserfahrung habe ich euch mitgebracht, eine zweite. Der Theologe Fulbert Stefanski schreibt in einem Aufsatz von einer Begegnung, wie ihn ein Mensch gesegnet hat. 1960, schreibt er, war ich zum ersten Mal in Israel. Damals als Deutscher in diesem Land zu sein, war durchaus nicht selbstverständlich. Ich freundete mich mit einem Israeli an, einem Mann meines Alters, der in Auschwitz gewesen war. Es war eine der raschen, der intensiven Freundschaften, in denen die Partner nicht nur sie selber waren. Sie standen auch für ihre Herkunft. Der eine aus dem Land der Opfer, der andere aus dem Land der Henker. Jener neue Freund musste nach Deutschland und es ergab sich, dass wir die Reise zurück nach Deutschland gemeinsam machen konnten. Kurz vor der Landung zog der Freund sein Notizbuch aus der Tasche. Riss ein Blatt heraus, schrieb etwas darauf und steckte es mir zu. Gott behüte dich, hatte er auf den Zettel geschrieben. Dieser Zettel, schreibt Stefanski, liegt heute noch bei mir auf meinem Schreibtisch. Und Stefanski fragt auch, was hat dieser Mensch getan, der von sich selbst sagte, er sei Atheist? Und was habe ich von ihm erfahren? Dieser Mensch, er hat den Abschied der beiden nicht einfach stumm gelassen, sondern er hat diesem Abschied ein Wort gegeben und eine Geste. Er hat dem Moment eine äußerliche Gestalt gegeben. Er hat die Freundschaft der beiden nicht einfach nur innerlich sein lassen, Die Äußerung hat die Innerlichkeit bezeugt. Die Form hat den Inhalt herausgehoben. Stefanski plädiert häufig dafür, Gesten und Darstellung gegenüber dem Herzen und dem Geist nicht als Äußerlichkeit nur abzuwerten und sie nicht als entbehrlich zu betrachten. Form und Gestaltung, sie sind kraftvoll. Sie verhelfen der Innerlichkeit zum Ausdruck. Ich bringe euch ein Beispiel auf, wie dieser Gedanke gut deutlich werden kann, wenn er vielleicht für dich noch ein bisschen abstrakt ist. Es heißt ja oft, dass Männer ihre Gefühle nicht so gut zeigen können. Das ist ein Klischee, aber ich nehme jetzt mal dieses Klischee und wie du dazu stehst, darfst du selber entscheiden. Es heißt oft, Männer können ihre Gefühle nicht gut zeigen. Gestern habe ich es wieder erlebt. Es gibt Gelegenheiten, bei denen Männer ihre Gefühle sehr ausführlich ausdrücken können. Zum Beispiel, wenn sie gemeinsam Fußball schauen. Dann sind Gesten und Darstellungen sehr entscheidend. Beim gemeinsamen Schauen, da verhelfen sie der Innerlichkeit manchmal sehr, sehr hörbar zum Ausdruck. Ich habe gestern in der Fußballkneipe ein Spiel geschaut. Und der Segen ist auch so eine Geste, mit der man der Innerlichkeit Ausdruck verleihen kann. Sie ist eine Form der Äußerung des Glaubens und der Hoffnung. Eine Geste vielleicht wie keine zweite. Zwei Menschen, sie sehen von sich selber ab, der Gesegnete und der Segnende. Der Gesegnete, er erlaubt sich den Sturz in das Versprechen und die Geste des Wortes. Der Felix hat die Taufworte oder den Segen, Gott hat deinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Und dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir vertrauen darauf, indem wir diesen Segen sagen. Wir werfen uns in dieses Versprechen und hoffen auf dieses Versprechen, dass wir in einem Moment nicht zweifeln müssen. Kann das wirklich wahr sein? Das Leben ist doch so kompliziert. In einem Moment zweifeln wir nicht und vertrauen dieser Hoffnung. Wir fragen nicht danach, wo genau das Versprechen seinen Ort der Erfüllung bekommt. Wenigstens einmal müssen wir nicht darauf bestehen, auf dem eigenen Zweifeln und auf unserer eigenen Halbheit. Auf dem Leben, das ja durch uns selbst gar nicht gerechtfertigt ist. Einmal nicht selbst die Fülle erringen müssen. Es ist nicht leicht. Dann ist es schwer, sich trösten zu lassen. Es ist schwer, ein Unverdientes anzunehmen und ein durch mich nicht selber gerechtfertigtes anzunehmen. Vielleicht ist der Segen die allerdichteste Glaubensäußerung, die allerdichteste Stelle der christlich-jüdischen Glaubensäußerung, weil dort aufgeführt, dramatisiert wird, was Gnade bedeutet. Nicht erringen müssen, wovon man lebt, sich nicht bannen lassen durch den eigenen Zweifel, durch die Zersplitterung des eigenen Lebens. Ich muss nicht nur ich selber sein, ich stürze mich in den Abgrund des Schoßes Gottes und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dabei tue. Und ebenso sieht auch der Segnende von sich selber ab. Wie der Freund von Stefanski, der von sich sagt, er ist Atheist, von sich selber abgesehen hat, als er die Sprache sprach, die ihm selbst nicht gehörte. Er steht nicht für das Versprechen, das er gibt. Er spielt ein Spiel, dessen Regeln und dessen Ausgang er selbst gar nicht garantiert. Vielleicht ist das die Demut derjenigen, die segnen, dass sie die Welt nicht erschaffen. Sie spenden etwas, das sie nicht haben. Ihre eigene Blöße hält sie nicht davon ab, aufs Ganze zu gehen und Gott als Versprechen zu geben, selbst wenn sie an ihm zweifeln. Sie sind in unserer Sprache schlechte Buchhalter, denn sie bilanzieren nicht und geben nicht nur, was sie schon haben. Sie beschränken sich nicht auf eine unpoetische Redlichkeit, die sagt, was sie verantworten kann, die nur gibt, was sie hat und die nur das verspricht, was sie auch wirklich halten kann. Fallen lässt sich also nicht nur der gesegnet wird, sondern auch der Segnende. Sie lassen sich fallen in die Sprache und in den Gestus, die größer sind als das eigene Herz. Und der Segen nennt Gott. Wer Gott nennt, der braucht nicht selber Gott zu sein. Der Mensch muss nicht Garant seines Lebens sein und dieses immer selbst auf den eigenen Schultern tragen. Nicht immer stark, gesund und fehlbar, unanfechtbar und allmächtig. Er kann auch schwach, berührbar und gebrochen sein. Er kann sterben, ohne dass die Welt zusammenbricht. Ein Mensch muss nicht für die Ganzheit stehen, weder für die Ganzheit des eigenen Lebens noch für die Ganzheit der ganzen Welt. Wer Gott nennt, braucht weder sich selbst noch der Welt ständig in einer Haltung des Machbaren gegenüberzustehen. Er ist fähig, darauf zu verzichten, das Leben herbeizuzwingen. Das ist die Voraussetzung von einer ganz tiefen inneren Gewaltlosigkeit. Der Segen, er ist also nicht nur irgendein religiöser Brauch, den man halt so macht, sondern er ist die Grundgeste des Christentums und des Judentums. Der Segen ist die Annahme des Nicht-Selbstgemachten und der hat es nicht leicht in einer Zeit, in der die macherischen Fähigkeiten des Menschen ins Immense gewachsen sind. Der Segen heißt empfangen, was man selbst nicht erarbeitet hat und spenden, was man selbst nicht hat. Er ist ein Spiel, das große Spiel von der Befreiung von Selbstherstellungszwängen. Der Freund von Stefanski hat eine geprägte Segensformulierung genutzt. Und ich vermute, Eileen, du hast auch noch nie weiter gesegnet, wie du es heute Morgen gerade gemacht hast. Du hast auch das Eigenes gewählt, aber eine geprägte Form genutzt, was das Kreuzzeichen verwendet. Und das sind diese Dinge, die in den Gesten, in der Handauflegung und dem Kreuzzeichen, die wir verwenden, ganz viel versammelt von dem, was vor uns schon war. Versammelt die Zärtlichkeit von allen, die diese Gesten vor uns schon benutzt haben. Sie vor uns, sie tragen unsere Wünsche und unseren Glauben. Sie tragen uns selbst, wenn unser Glaube als Segnende und als Gesegnete schwach ist. Wir können doch spielen mit den Formen, die uns die Toten hinterlassen haben. Jede Formel sagt mir, du bist nicht allein, du fängst nicht an, du musst nicht mit dir selbst dich begnügen, nicht mit deiner eigenen Sprache und mit deinem eigenen Wort. In der aktuellen Predigtserie 7 Wochen ohne Sofort ist die Woche überschrieben mit 7 Wochen, mit 7 Tage mit Segen, du hast es schon gesagt, Christiane. Und ich lade euch diese Woche ein, 2 Gesten auszuprobieren. Einmal vielleicht wie Jakob nach dem Segen zu ringen, danach zu fragen, darum zu bitten. Ganz konkret, mein Vorschlag ist, frag einen Menschen aus deinem nahen Umfeld oder auch einem fernen Umfeld, aber frag einen Menschen, der dir bekannt ist und bitte ihn oder sie darum, dich zu segnen. Eine Idee ist, als Erwachsener die eigenen Eltern zu fragen oder als Erwachsener die eigenen Kinder zu fragen, zwischen Generationen zu segnen, um Segen zu ringen, danach zu fragen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, vielleicht haben manche von euch ein komisches Gefühl im Bauch und sagen, wie soll das gehen? Das ist aber ganz schön schräg. Dann bleib da dran und überleg, ob es nicht eine Chance ist, ob du dich nicht trauen willst, wie Jakob zu ringen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und als zweites segnet wie der israelische Freund, unvermittelt, ohne lange darüber nachzudenken. Verzichte darauf, zu überlegen, was dein Segen bewirken kann, was dein Segen machen kann. Lass dich fallen. Bring das Innere zum Ausdruck durch eine Geste, eine kleinere oder eine größere, durch ein Wort auf dem Zettel oder einen Zuspruch, einen persönlichen, ganz wie es dir kommt. 2 Dinge kannst du ausprobieren. Ganz konkret haben wir heute, weil wir wissen, dass es gar nicht so leicht ist, das Angebot nach dem Gottesdienst in der Kapelle. Man geht einmal heraus und beim nächsten Gebäude links ist eine Kapelle. Da könnt ihr euch nach dem Gottesdienst segnen lassen. Da werden Menschen aus der Gemeinde stehen, denen ich sehr dankbar bin, dass sie sich als Segnende in diese Hoffnung hineingeben, die sie selber nicht garantieren können, die sie aber zum Ausdruck bringen wollen. Der Segen. Empfangen, was man nicht hat, aber spenden auch, empfangen, was man nicht erarbeitet hat, und spenden, was man nicht hat. Der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.